Wie ist das eigentlich, wenn es jetzt plötzlich zu regnen anfängt und der Regentropfen trifft ein Insekt? Mhm. Stürzt das dann ab oder wie geht das? Und wie man dachte, natürlich, das ist jetzt auch nichts, was im Lehrbuch drinnen steht. Und es hat mich wirklich lange quasi in den Gärkammern meines Unterbewusstseins beschäftigt, bis ich tatsächlich einmal eine Studie gefunden habe, die sich damit auseinandergesetzt hat.
Lass die Sau raus!
In diesem Podcast geht es um tierisch interessante Persönlichkeiten.
Aber auch um Menschen, die Schönheit der Natur und ein kleines Paradies namens Hofsonnenweide.
Wir berichten über unsere Erlebnisse am Lebenshof, plaudern über Themen, die uns gerade bewegen und laden spannende Menschen zum Gespräch. Herzlich willkommen bei Lass die Sau raus, dem Podcast vom Lebenshof Sonnenweide mit Elisabeth und Andreas Nussbaumer. Wir sind heute zu Gast bei Professor Dr. Dr. Peter Iwaniewicz und ihr kennt ihn vielleicht, weil er ist Kolumnist und Tierflüsterer bei der Wiener Stadtzeitung Falter. Peter Iwaniewicz hat Philosophie, Medizin und Biologie studiert und in Zoologie promoviert. Im Klimaschutzministerium hat er die Abteilung für nachhaltige Entwicklung und Bewusstseinsbildung geleitet und 2024 wurde ihm vom Bundespräsidenten für seine Tätigkeit in der Erwachsenenbildung der Berufstitel Professor verliehen. Und normalerweise ist es so, dass wir mit unseren Gästen vor der Aufnahme ein bisschen plaudern, um sie warm zu sprechen. Nur im Fall von Peter war es so, dass er schon in dieser Plauderei so viele spannende Dinge erzählt hat, dass wir zwischendrin einfach gesagt haben, wir drücken jetzt auf Aufnahme. Den regelmäßigen Hörerinnen und Hörern ist es vielleicht aufgefallen, die heutige Episode erscheint ein bisschen später. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir in den letzten Tagen ja jede Menge Krankensessel bei uns am Hof zu versorgen hatten und bei uns gehen in jedem Fall die Tiere vor und dann kommt alles andere. Deshalb die kleine Verspätung. Wenn ihr zukünftig keine Episoden auch bei Verschiebungen mehr verpassen wollt, dann drückt halt einfach in eurer Podcast-Player-App dieses Glöckchen. Dann kriegt ihr eine Erinnerung bzw. eine Mitteilung, wenn die nächste Episode online geht. Tja, und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
Schaltet es doch einfach.
Jetzt läuft es. Jetzt läuft's. Also auch nur ganz kurz zum Hintergrund für dich. Ich bin auf die eigentlich gestoßen über die Episode, die du mit Florian Klenk im Museumsquartier aufgenommen hast. So bin ich auf die aufmerksam. Wir lesen zwar den Falter.
Wir haben abonniert.
Ja, wir haben. Wir unterstützen den Falter, genau, mit einem Abonnement. Lesen ihn sporadisch, wenn wir irgendwie dazukommen. Aber so richtig aufmerksam bin ich geworden im Zuge des Podcasts. Dann, weil wir halt dadurch, dass wir sehr viel draußen arbeiten bei den Tieren und im Gemüse, hören wir halt viel Podcasts. Es halt teilweise schon ein bisschen eintönig ist. Er ist unser Tor zur Welt. Und unter anderem halt den Falter-Podcast. Und da habe ich die gehört und habe gedacht, hey, das ist interessant, weil jetzt haben wir bei uns in unserem Podcast Lass die Sau raus haben wir über Elefanten und über Schlangen, über Spinnen und über Bären und über Wölfe schon gesprochen, aber irgendwie so das Naheliegendste im wahrsten Sinne des Wortes, welche Tiere laufen da eigentlich in Wien so rum und kennt man die überhaupt und was haben wir für Beziehungen zu denen? Das habe ich einfach spannend gefunden, wie du das auch beschrieben hast, ja, wie die Menschen damit umgehen, vom I zum A, hast du gesagt. Das habe ich einfach einen spannenden Zugang gefunden, diese unterschiedlichen Perspektiven, dieses Love and Hate, über das ihr dann auch so gesprochen habt. Wenn sie tot sind im Museum, dann findet man es faszinierend, aber wehe, sie sitzen in der Wohnung oder im Haus und schauen die mit ihren Facettenaugen an oder so. Das habe ich wirklich spannend gefunden.
Das war eh das, was du jetzt gerade ansprechen wolltest. Wozu ist es gut? Vielleicht, also fein, wenn du das näher ausführen könntest, diese Frage. Ja.
Wozu sind Tiere gut? Das ist eine häufig gestellte Frage und das zeigt ja auch schon unsere Beziehung zu Tieren. Tieren haben einen Zweck zu erfüllen und sonst nichts, dass sie einfach vorkommen und Teil einer belebten Welt sind, die nur deswegen so ausschaut und funktioniert, weil sie eben so vielfältig und divers bevölkert ist. Das interessiert ja dann niemanden. Und was ich manchmal ein bisschen erschreckend finde, ist, dass viele Leute glauben, wir würden auskommen, wenn wir die circa 70 Nutzpflanzen, die es so weltweit gibt, ohne jetzt da auf Spezialitäten einzugehen, und 30 domestizierte Tierarten auskommen würden. Und stellt euch einmal eine Welt vor, die nur diese Haustiere einfach beinhaltet, ja, was natürlich überhaupt nicht funktionieren würde. Und da kommen wir dann schon zum Beispiel zu vielen Insektenarten, wo ja eigentlich nur die Biene und die Honigbiene und die Seidenmotte, Seidenraupe, akzeptierte Haustiere sind, ja, die auch gezüchtet worden und domestiziert worden sind. Aber alle anderen, die zum Beispiel in den Nahrungsketten eine große Rolle spielen, auf die vergisst man. Und dann wundern wir uns, warum es ein Vogelsterben gibt, wenn einfach die Nahrungsgrundlage für viele insektenfressende Vögel fehlt. So haben wir heuer aufgrund des trockenen Frühjahrs sehr wenig Gelsen.
Die Menschen jubeln, sie werden nicht mehr gestochen, es juckt nicht mehr. Ja,
nicht einmal jubeln, es wird überhaupt nicht wahrgenommen.
Ja, stimmt.
Weil
ja,
wenn es 3 Hochwässer gibt, dann gibt es 5 Expertenwarnungen von, es wird ein Horrorsommer und Gelseninvasionen und die Gratisblätter
feiern das ab.
Genau, und schreiben, das ist ja auch immer sehr interessant zu sehen, diese Möglichkeitsform, nicht, in der dann geschrieben wird, ja, es könnte diese Infektionen übertragen. Zum Teil sind sie noch gar nicht hier wirklich etabliert oder sie kommen nur sporadisch vor und es gibt Einzelnachweise von einer, von irgendeinem Virus, der übertragen wird, aber es wird so beschrieben, als wäre es schon allgegenwärtig und man müsste sich einhüllen oder dürfte das Haus nicht mehr verlassen. Und auch diese Panikmache, nicht, ist, finde ich, symptomatisch dafür, dass wir oft Tiere nur als, wenn sie eine Gefahr sind, näher wahrnehmen. Was muss man tun? Siehe jetzt aktuell Beutegreifer, nicht? Wolf, wie kann man sich schützen? Und bis hin zu Almen, wo auch dieses Thema mit der Gefährdung durch Rinder immer größer wird, habe ich das Gefühl, zumindest in der medialen Berichterstattung. Und dann erst reagiert man. Wenn aber einfach irgendetwas interessant ist und spannend, ja, und das ist so wie mit der Kunst. Man schaut sich ja auch nicht Kunst an, weil sie nützlich ist, sondern man schaut sich Kunstobjekte, Gemälde, Skulpturen und dergleichen an, weil sie einfach einen erfreuen, weil sie interessant sind, weil sie ihn zum Nachdenken anregen, nicht? Warum können wir das nicht mit Tieren auch machen? Einfach mal drüber nachdenken, was das überhaupt für eine Spinne in der Ecke ist, bevor man sofort schreiend irgendwie mit dem Schlapfen draufhaut. Es sind sehr viele interessante Beobachtungen, die man eigentlich machen kann, nicht? Wie sehr bewegt sich die? Ich habe einmal eine Zuschrift bekommen, wo mir eine Frau geschrieben hat, ja, sie hat da in einem Winkel eine Zitterspinne hängen und jetzt seit einigen Tagen gibt es eine zweite, die zarte Annäherungsversuche macht und sie beobachtet das immer und plötzlich eines Morgens war nur mehr eine da. Natürlich, weil die
fressen.
Das Männchen nicht schnell genug weggekommen und gefressen worden ist. Das hat sie dann sehr getroffen. Aber man sieht, dass es hier sozusagen eine emotionale Verhaustierung geben kann.
Ja.
In dem Moment, wo man sich darauf einlässt, mit irgendeinem Tier, und sei es nur irgendeine banale Fliege, auseinanderzusetzen, dann wird es plötzlich spannend, dann baut man Beziehungen auf und dann bringt man solche Tiere auch nicht einfach um. Deswegen ist mein Tipp eigentlich immer sozusagen, das eben genau umzukehren und dann mal zu versuchen, selber im Marmeladglas vielleicht irgendeins dieser Tiere, Insekten, Spinnentiere zu füttern, zu schauen, wie sich die vermehren, welche Lebensbedingungen die brauchen. Und wenn wir draufkommen, das ist gar nicht so leicht. Ja, wie feucht muss so ein Tier gehalten werden, wie viel Nahrung, welche Nahrung braucht es etc. Und diese Interaktion finde ich eigentlich sehr, sehr spannend.
Ist das nicht auch dein beruflicher Ursprung gewesen? Also dieses, ich glaube, ist im Podcast da kurz erwähnt worden, dass du Führungen gemacht hast mit Kindern und Erwachsenen?
Genau, das war sozusagen im Biologiestudium, wo man schon in den 80er Jahren immer gesagt bekommen hat, du wirst keinen Job kriegen, war das natürlich ein gewisser Druck und Führungen anzubieten. Eine befreundete Volksschullehrerin hat mich einmal gefragt, kannst nicht auf einen Wandertag mitgehen und den Kindern was zeigen? Mhm. So nahm das seinen Anfang und hat dann gerade damals in den 80er Jahren im Schulbereich eine große Resonanz erfahren. Und ich habe dann mit einem Verein, dem Umweltspürnasenclub, habe ich sozusagen das bisschen professionalisiert und wir haben da sicher 70, 80 Führungen mit Schulen in der Saison.
Das sagt mir sogar noch was, dieser Umweltspürnasenclub.
Die gibt es auch noch immer.
Wirklich? Okay.
Und das war halt auch für mich die eigentliche Ausbildung. Weil erstens, Kinder stellen Fragen, die sich bei einer Erwachsenenführung eben aufgrund einer vermeintlichen Naivität niemand zu stellen traut. Nicht? Wenn da ein Regenwurm gefunden wird und dann gehe ich halt, wie alt wird der? Das lernt man eigentlich im Biologiestudium nicht so aktiv, zumindest nicht in der Grundausbildung. Ja, da muss ich nach Hause gehen, nachschauen, kommt dann drauf, dass je nach Art, es gibt doch fast 40 verschiedene Regenwurmarten, der große Regenwurm Lumbricus terrestris, der kann bis zu 10 Jahren alt
werden. Nein, ja. Wirklich?
Genau. Und ist halt sehr unterschieden von anderen, was ja jetzt auch dann bei den Kompostfreunden sehr beliebt ist, ist dieser American Wiggler, dieser der amerikanische Wurm, der ja auch eine sehr interessante Geschichte hat, weil die Regenwürmer wurden von den Europäern in die USA eingeführt. Die hatten keine.
Okay.
Ja. Und die hatten nur diesen American Wiggler, wie er auf Englisch heißt, der hat ein ganz anderes Ökosystem, das Laub. Unser Regenwurm zieht die Laubblätter hinein, die kompostieren und er frisst dann den Pilzbewuchs ab. Dazu braucht er eine feste Wohnröhre, deswegen kann man auch einen Regenwurm nicht einfach in Kompost reinhauen, der ist dort sehr unglücklich.
Ja.
Ich
stelle mir gerade einen unglücklichen Regenwurm vor.
Ich würde keine glücklich
so fröhlich bleiben.
Und die Amerikanischen, da bleibt das Laub oben liegen und die kriechen horizontal durchs Laub und fressen das Laub.
Mhm.
Und das macht auch ökologisch einen großen Unterschied, weil die im Winter eine sehr hohe Laubdecke hat, die die Bodenschicht isoliert. Und durch die Einführung des Regenwurms werden diese Laubdecken dünner.
Ah.
Und das hat wiederum Auswirkungen auf den Baumbestand.
Wahnsinn.
Ja, so passieren die Dinge, so unbedacht halt. Das bekanntere Beispiel ist ja auch in Australien, wo man ja die ganzen Rinder eingeführt hat und die hatten aber keine Dunkkäfer. Und deswegen waren die Weiden nach kurzer Zeit unbrauchbar.
Weil voll gekackt.
Um es direkt zu sagen, voll gekackt waren. Und erst wie man dann die Dunkkäfer eingeführt hat, hat sich die Situation verbessert.
Aber ich finde es ja zweierlei faszinierend. Nämlich einerseits, dass es dort keine gab. Na, dreierlei. Zweitens, dass man auf die Idee kommt, die dann dort einzuführen. Und drittens stelle ich mir die Frage, was hat das in dem Ökosystem dann dort ausgelöst? Weil man kann ja nicht einfach ein Tier, so wie du es den Regenwurm beschreibst, den man nach Amerika einführt, wenn der Mensch da so irgendwelche Eingriffe macht, dann ist es nicht immer zum Besten der Natur.
Der Regenwurm ist einfach in den Pflanzenwurzelballen mitgekommen.
Ich habe das so verstanden, man hat sie jetzt bewusst in Kisten gepackt und rübergebracht, weil es dort keinen gab.
Die sind einfach mit den Bäumen und den Wurzelballen anderer Pflanzen mitgekommen, so wie heutzutage Tiere aus den anderen Ländern nach Österreich kommen und immer wieder dann zumindest punktuell für Probleme sorgen.
Ja, beziehungsweise warum man beim Zoll, wenn man nach Österreich fliegt und dort beim Zoll vorbei latscht, die dann schon teilweise sehr genau schauen, was man da alles mitschleppt, weil das möglicherweise bei uns zu Schwierigkeiten führt. Ja, spannend eigentlich, weil wir als Menschen ja immer glauben, wir haben alles im Griff, also so wie du es beschrieben hast. Am liebsten wäre es uns, wir hätten 40 Nutzpflanzen, Zucchini, Paradeiser und Paprika und sonst gibt's nichts an Pflanzen und bei den Tieren ähnlich. Aber dass wir diese Komplexität in Wirklichkeit eigentlich nicht kapieren, die da draußen so abgeht und das noch lange nicht durchschaut haben werden, das ja, wird mir erst jetzt gerade so richtig bewusst.
Ja, es ist halt ein sehr mechanistischer Zugang, wo das auch immer sehr lineare Wechselbeziehungen sind. Nicht? Man stellt irgendwo was hin, das verrichtet dort seine Arbeit. Ja. Und dann, so, es wären das so kleine Maschinen, die man steuern kann. So ist es halt nicht. Ja. Und deswegen haben wir ja auch die ganzen Probleme. Ich meine, ich will jetzt gar nicht dieses große Kiste mit den Beutegreifern aufmachen, aber auch die Vorstellung, man könnte das einfach sozusagen einen Einreisestopp für Wölfe einfach durchsetzen, ist grundsätzlich dumm. Ja, so funktioniert das nicht. Da müsste man wirklich wiederum massive Europa und weite und darüber hinausgehende Ausrottungen gezielt durchführen. Und
das, ja, oder wir machen einen eisernen Vorhang rund um Österreich herum. Ja, gab es ja schon mal. Ne?
Der neue
eiserne Vorhang.
Werbung.
2, 3, 4, 1, 2, 3, ja, es ist nichts dabei, nur wenn ich euch die Geschichte. Hofsonnenweide im Burgenland musst kennen, das ist Pflicht. Es ist ein Lebenshof, es ist ein Paradies, aber eins, das musst du wissen. Da ist ein ganz daheim, die kann recht gefährlich sein, die hat schon viel in Haxen bissen. Sie sagt, lass eine Patenschaft oder eine Spende da, sonst wäre ich grantig, aber schnell. Klick die 5 Sterne gleich an und mach Abonnement, sonst wird's für die morgen nimmer hö. Und jetzt das Kinderlied. Tra, die nicht um, oh, oh. Schascha, die Elvira, die geht um, oh, oh. Wenn sie die ausschaut und sie fragt nach 5 Sternen, sag aber, das mach ich doch gern. Schalalalalala. Tra, die nicht um, oh, oh. Schascha, die Elvira, die geht um, oh, oh. Wenn sie die fragt nach einer Patenschaft, sagt, das hab ich schon gemacht. Schalalalalala.
Werbung Ende.
Ja, und du hast, ich kann mich erinnern an den Podcast mit Florian Klenk, du hast beschrieben, der Otto König, glaube ich, so hat er geheißen, hat die Wallabies in Österreich eingeführt oder nach Österreich gebracht.
Graue Bennett-Känguru heißt, weil die ökologisch sozusagen die Nische der Rehe besetzen. Und er dachte, in den 50er Jahren dachte man, das ist doch eine gute Idee. War auch gar nicht so abwegig, weil im Kolonialismus war es üblich, solche Einbürgerungsgesellschaften, die haben sich wirklich damit beschäftigt, welche Tiere jetzt wechselseitig in den Kolonien beziehungsweise in den Heimatländern eingeführt werden konnten. Also da gab es zur Bereicherung, zur Schönheit Pflanzenarten ganz gezielte Einbürgerungen und das hat man der Otto König aufgegriffen und die sind dann eben in Unkenntnis zugefrorener Seen im Winter dort eingebrochen und so hat sich die Population
schnell dezimiert
aufgelöst.
Aber dieses Invasive oder dieses Einführen von Arten, das lässt sich jetzt gar nicht mehr verhindern, oder? Durch diese Globalisierung, also geht ja eigentlich gar nicht mehr, dass sie die Dinge vermischen. Und
da müsste man diesen ganzen Warenverkehr, auf den wir ja so stolz sind, dass er globalisiert ist, müsste man unterbinden. Mhm. Und deswegen steigen halt irgendwo in Brasilien irgendwelche Spinnen in die Bananenkisten, bis unlängst einmal sogar eine Schlange, die dann hierher transportiert werden, die Leute fliegen nach Sri Lanka, ins Flugzeug fliegt halt irgendein Käfer rein. Der Großteil ist gar nicht überlebensfähig hier aufgrund der Winter, aber die werden ja auch schwächer. Und da gibt's auch wirklich sichtbare, spürbare Veränderungen. Das ist gewisse Tiere. Ich verfolge das natürlich immer sehr genau und bekomme ja auch immer Zuschriften mit Fotos jetzt. Zum Beispiel so Spinnenläufer, die kennt man eigentlich bisher immer nur aus dem Mediterran. Das sind so lange 100-Füßler mit so aufgestellten, geknickten Beinen, die sehr schnell laufen können. Im Süden eigentlich gut sind, weil sie an der Wand sorgen, dass keine anderen Insekten, Gelsen vorhanden sind. Und die kommen jetzt sukzessive, die gab es früher nur in ganz gewissen Stellen im Südburgenland und Kärnten. Und die ziehen jetzt rauf bis über Tulln schon. Und das ist eine Folge des Klimawandels.
Wie, also, weil das Thema urban und Wildtiere in der Stadt habe ich gefühlt momentan, also das Gefühl, es wird immer mehr dieses Thema, es kommen immer mehr Wildtiere in die Stadt. Also, wenn wir jetzt wieder auf Wien zurückkommen, ist das jetzt eigentlich auch was, was nur medial momentan mehr verbreitet wird? Oder war das eh immer schon so?
Es ist das Wechselspiel der Monokulturen am Land, die natürlich dann diese Tiere in den strukturreicheren und auch nahrungsreicheren Zonen in einer Stadt hineintreiben.
Also es wird schon mehr?
Definitiv wird es mehr in den Außenzonen, auf alle Fälle. Unsere Straßentauben waren ja Felsbewohner von Küsten, Kliffen, die eben gewohnt waren, auch durchaus lange Strecken bis zu 100 Kilometer am Tag zu fliegen, um ihre Nahrung zu finden. Ne? Und wir haben ihnen hier genau diese Kliffe mit großen Häusern und Nischen, wo sie nisten können, hingebaut und mehr oder weniger vor der Haustür das Futter gelassen.
Ja, wir erleben das bei unseren Brieftauben. Wir haben vor vielen Jahren 10 Brieftauben von einem Züchter bekommen, weil seine Frau gesagt hat, der muss welche loswerden. Wir haben gesagt, naja, 10 Tauben, das fällt bei uns jetzt auch nicht mehr ins Gewicht, bei unseren rund 150 Tieren. Mittlerweile haben sie sich deutlichst vermehrt. Also wir haben so 150 bis 200. Ich habe ihnen jetzt einen riesen Taubenschlag gebaut.
Die betreiben Geburtenkontrolle.
Genau, und die machen mittlerweile Geburtenkontrolle. Aber das sind Fortpflanzungsweltmeister.
Ja.
Also es ist großartig zu beobachten, einerseits, wie schnell und wie effizient sie sich fortpflanzen, aber eben auch, und das hat mich am meisten fasziniert, also ich kannte es ja auch nur aus der Stadt und habe mir gedacht, naja, das sind halt Vögel, die fliegen da rum und ich habe die jetzt nicht so besonders beachtet, aber was das für Flugkünstler sind, die selbst Greifvögeln aber wirklich ohne jedes Problem ausweichen können, die fliegen da immer über unserem Hof, drehen ihre Kreise und dann kommt der Falke oder ein Bussard und versucht, eine davon rauszufangen aus dem Pulk. No way, keine Chance, weil es sind richtige Luftakrobaten. Also es ist faszinierend, die da mal so zu beobachten.
Ja, wenn sie gesund sind, nicht? Und das vergisst man jetzt wiederum bei dieser ganzen Beutegreifer-Debatte, dass eigentlich die hauptsächlich die kranken, schwachen Tiere herausselektieren. Weil die gesund sind und vital sind, sind ja auch auf sowas eingestellt und können sich auch entsprechend wehren und fliehen.
Aber woher kommen dann diese vielen Vorurteile, gerade jetzt bei Tauben? Also Tauben in der Stadt ist halt nach wie vor, das hört
sich gut. Die Ratten der Lüfte.
Ratten der Lüfte, Krankheiten verbreiten. Wo kommt das her? Hat das einen realen Hintergrund?
Natürlich gibt es dann Massenansammlungen und ich hätte auch nicht gern am Dachboden einen unkontrollierten Taubenschlag, weil dadurch viel Mist und Staub und so weiter entsteht. Und es ist einfach die Folge dieser für manche Tierarten optimalen Bedingungen in Städten. Hier gibt es irrsinnig viel Abfall, der Nahrungsgrundlage sein kann. Nicht? Vor jedem Würstelstand liegen Bröseln und Leute essen auf der Straße. Ist wunderbar, nicht? Manche füttern auch aktiv aus ein bisschen falsch verstandenen Tierliebe, weil das eigentlich dann mehr Stress erzeugt. Das Problem ist nicht die Nahrung, sondern heutzutage in Wien die Nistplätze. Durch die modernen Bauten gibt es weniger Nischen, keine Öffnungen mehr in den Dachböden etc. Es gibt Spikes und Netze, die die Vögel abhalten sollen zu nisten. Und das ist eigentlich das Hauptproblem für die Tauben in der Stadt. Nistplätze.
Aber wenn jetzt die Tauben aus der Stadt draußen wären, wäre das ein Problem? Dann sind sie halt weg.
Wozu sind die? Genau. Wieder die Frage, zu was sind die gut?
Also ich glaube, da würden einige jubeln, oder?
Natürlich, bis es ihnen, da gibt es ja auch ein schönes Beispiel von Paul Ehrlich, der dieses zur Ökologie das Beispiel gebracht hat eines Flugzeugs, wo man einzelne Schrauben entfernt. Und das geht eine Zeit lang. Mhm. Und plötzlich entfernt man die Schraube, wo alles zusammenbricht.
Kartenhausähnlich. Ja.
Genau das ist eben das Problem, wenn wir nicht genau wissen, wie diese Netzwerke, Beziehungen zwischen den einzelnen Tierarten, Pflanzenarten funktionieren, dann ist das eigentlich verantwortungslos, wenn man jetzt glaubt, okay, die Tierart braucht man irgendwie nicht und die rotten wir aus. Und da gibt es eine lange Liste von Tieren. Ich habe euch ja eingangs erzählt, wir sitzen ja da bei mir im Kleingarten, dass ich durchaus für die spanische Wegschnecke, sagen wir, ein Problem mit der habe, die wirklich alle meine Versuche, kleine Pflanzen hochzuziehen, zunichte macht. Aber ich denke mir dann zum anderen auch wieder, ja, es ist sozusagen, früher hat man seinem König einen Zehend abgegeben und so muss man auch einen Zehend irgendwie an die Tierwelt abgeben, die sich ja von irgendwas ernähren muss. Und gerade viele, viele Hausbesitzer, die einen kleinen Garten haben, wenn man sich die anschaut, da gibt's nicht viel Nahrung für Tiere.
Genau, ja.
Weder gescheite Hecken, die blühen, weil das ist ja mühsam, das muss man schneiden. Deswegen nimmt man dann den Kirschlorbeer, der für keine Insektenart irgendetwas bietet.
Haben wir jetzt da am Herweg gerade ein paar gesehen, Kirschlorbeer und Thuje.
Wir sind dann eben zum Schottern der,
ja, genau, der
Flächen, damit man keinen Rasen mähen muss. Ne?
Aber das war eben das, was wir haben eben im Vorgespräch schon kurz darüber geplaudert. Wir haben jetzt 3 Jahre lang Biogemüse angebaut und verkauft und haben da unsere Erfahrungen auch unter anderem klarerweise mit den Wegschnecken gemacht. Und unsere Erfahrung war, wenn die genug zu fressen haben, nämlich dieser Zehend in dem Fall, dann verputzen sie eigentlich nur das, was sie eh verputzen sollten. Nämlich wieder die Frage, was sind die gut? Naja, es ist so eine Gesundheitspolizei einfach bei den Pflanzen, weil die verputzen die schwachen, kranken, gestressten Pflanzen. Also wir haben immer, das beste Beispiel bei uns war, wir haben 2 Sätze Paprika gehabt. So die Violetta, gell? Mhm. So schwarze Paprikas an einer Stelle und einen zweiten Satz an einer anderen Stelle. Und auf der einen Stelle haben sie es ratzeputz aufgefressen und dann an der zweiten Stelle, wo eigentlich genauso viele Schnecken gewesen wären, nicht. Weil die einen waren halt gesund, da hat die Erde gepasst.
Boden hat gepasst.
Der Boden hat gepasst und an der anderen Stelle hat es nicht gepasst. Und die Schnecken haben gesagt, ja, Jungs, ihr habt da nichts verloren.
Aber das zeigt ja auch, ihr setzt euch damit auseinander, ihr schaut's hin.
Ja. Mhm.
Und ihr könnt dann solche Zusammenhänge feststellen.
Ja.
Und jemand, der nur in Panik Schnecken und alles ausräumen, der wird das nie verstehen.
Ja.
Und der wird diese Erfahrungen auch nicht machen und das ist doch eigentlich schade. Ne?
Ja.
Ja, also, weil wir total oft gefragt worden sind, was macht ihr gegen die Schnecken? Und es gibt kein Pauschalrezept. Ich kann nur sagen, das funktioniert halt bei uns, weil wir uns sehr mit Boden beschäftigt haben und gesunden Boden. Und wie macht man das? Und mit Anbauweisen. Und dann kommt man halt auf solche Sachen drauf. Aber wenn ich nur mehr Hochbeet habe, dann kann ich Paprika nicht 10 Meter weiter setzen.
Genau, das ist natürlich verständlich. Ja. Wenn es wenige Pflanzen sind auf kleinem Raum, dann hast du halt einen, in dem Fall Schädling, der feiert halt Party. Ne? Es gibt halt nichts anderes, ne? Dann fressen wir halt das, ja, genau, so gesund auch immer sein mag.
Die Folge, und wenn man sich eben, ihr sagt es, viele Kleingärten anschaut, wie kahl die sind, dann sind die paar Kleingärten, die da eine größere Vielfalt bieten, natürlich leichte Opfer.
Mhm. Ich habe dein Beispiel zum Beispiel im Podcast das sehr interessant gefunden, weil ich lasse mir alles einreden, die Wegschnecken und weiß der Kuckuck, was für Tiere, wo man möglicherweise sagt, für was sind die gut. Aber mein Endgegner wäre gewesen, nicht die Schnecke, sondern die Zecken. Also das ist wirklich so, wo man denkt, na bitte, warum, wofür? Und das habe ich, also magst du das kurz beschreiben, was die Aufgabe eigentlich einer Zecke ist?
Wir haben es schon da besprochen, auch die sind quasi eine Gesundheitspolizei, weil sie ja natürlich auch vor allem dann schwache Tiere befallen können, ausselektieren und natürlich auch wiederum für andere eine Nahrungsgrundlage darstellen. Auch das wird eigentlich ja nicht wirklich so im Detail beforscht. Also wenn du da harte Zahlen suchst, ja, wie viel andere Tierarten leben von der Zecke, dann wirst du das nicht finden. Du wirst einfach nur Studien finden, welche Überträger sie grundsätzlich oder irgendwo im Ausland beherbergen können. Ne? Und ist auch klar, dass das auch ein großes Geschäft für die Pharmaindustrie ist, hier mit entsprechenden Impfungen auch.
Mit den Killerzecken.
Genau, jetzt gibt es Killerzecken. Das ist auch überhaupt immer gut, bei Tieren Killer davor zu schreiben. Wenn das ja eigentlich, es sind Parasiten und Parasiten töten ihre Wirte nicht. Ja, sondern die wollen ja eigentlich von denen profitieren und die sollen ja am Leben bleiben. Insofern ist Killerzecke falsch, meint auch, man schlägt den Sack und meint den Esel. Es sind ja immer die Viren und Bakterien bei solchen Tieren, die eigentlich böse sind. Das gleiche wie bei der Malaria, Mücke, Gelse, die ist ja auch die Anopheles-Mücke, nur das Plasmodium, das Böse und nicht die Mücke, sind halt vergesellschaftet.
Aber du, der amerikanische Verteidigungsminister hat gesagt, Viren und Bakterien kann man nicht sehen und wenn man es nicht sieht, dann gibt es eigentlich gar nicht, oder?
Ja, ich glaube, das braucht man nicht.
Wollen wir wirklich darüber reden?
Deswegen gibt es ja auch keine Radioaktivität.
Ja, genau. Du hast ja eine sehr lange Erfahrung in Bezug auf die Thematik Mensch-Tier-Beziehung. Du schreibst seit über 30 Jahren für den Falter deine Kolumne und schreibst über verschiedene Geschichten über Mensch-Tier-Beziehungen. Was ist denn dein Eindruck? Wie hat sie das in den letzten 30 Jahren entwickelt? Was hat sie verändert? Was ist gleich geblieben? Was hat sie zugespitzt? Wie erlebst du das?
Das ist eine sehr interessante Frage, die ich mir selber auch schon gestellt habe. Wie ich damals begonnen habe, war es eben, wie soll ich sagen, ein bisschen schrullig. Ja? Leute, die sich mit solchen Tierarten aus nicht kommerziellen Gründen beschäftigen, das ist, war so wie Veganismus früher, wo man gesagt hat, ja, aber was ist dein Problem? Hast du eine Stoffwechselerkrankung, dass du kein Fleisch isst oder sowas? Und ich war auch im Falter, würde ich sagen, ein bisschen der Exot, die sich damals mit alternativer Politik und Kunst beschäftigt haben.
Die wollten Kultur. Die jetzt erst gar nicht, oder? Hast du beschrieben im Podcast.
Ja, also ich hatte nicht den Eindruck, dass ich da mit fliegenden Fahnen begrüßt worden bin, was aber auch gut war, weil ich mir dann viel mehr noch überlegen musste, was würde so ein Publikum, wie es durch die Redaktion auch repräsentiert war, interessieren, welche Zugänge muss ich finden, nicht? Und eben nicht, das war ja sozusagen auch so halb im Scherz, halb im Ernst von einem Kollegen mir am Anfang entgegengebracht, ja, du hast es ja leicht bei deiner Kolumne, du schlagst irgendwo den G-Max-Tierleben auf, steckst den Finger rein und ab aufs Faxgerät und schon ist fertig die Kolumne, ne? Das war es eben genau nicht, weil mir klar war, dass solche biologischen Details interessieren nicht, sondern es ist immer die Relevanz und die Interaktion. Und es ist nicht die Frage, wofür ist es gut, sondern was bedeutet das eigentlich für mich? Und wo gibt es Schnittstellen in meinem Leben zu diesem Tier? Das hat sich dann aber mit der Zeit geändert. Ich würde persönliche Wahrnehmung ist, eben durch diese stärkere Urbanisierung, ja, dass die Leute, ja, was hat man denn für einen Kontakt mit Tieren im fünften Stock an eines Plattenbaus? Da fliegt einmal eine Fliege rein und das ist schon eine Sensation oder man importiert sich eine Mehlmotte. Aber eigentlich ist der Kontakt mit Tieren rar geworden. Das denke ich mir, ihr in der Landwirtschaft habt natürlich da viel mehr tägliche Auseinandersetzung und früher war es noch viel, viel, viel mehr, bevor man mit den ganzen Pestiziden hineingegangen ist. Da eben steht man im ständigen Austausch und in der ständigen Wahrnehmung und das fehlt eigentlich einem Städter. Und umso wertvoller wird dann so eine Beobachtung, wie erwähnt, von einer Zitterspinne, die halt was Besonderes dann ist, wenn du dich darauf einlässt. Und ich habe dann auch wahrgenommen, es hat mich dann einmal vor ein paar Jahren ein Redakteur von der Wiener Zeitung angerufen und hat gesagt, ja, er würde gerne mit mir sprechen, weil es doch jetzt so einen Boom in der Tierberichterstattung und bei den Büchern so viel Monografien gibt und so. Und da war ich zuerst ganz, aha, wirklich, ist das so? Und ja, es ist eigentlich so, da gibt's viel, es gibt da wirklich, wäre undenkbar gewesen vor 30 Jahren, dass ein Verlag ein Buch herausbringt, das sich nur mit einer Tiergruppe und manchmal auch ganz skurrilen Tiergruppen, ja, über Tintenfische, irgendwas, eine Monographie schreibt, ja. Und diese Monographien sind eben nicht mehr Jimmicks Tierleben, sondern sind angereichert mit persönlichen Erzählungen, Auseinandersetzungen, eigentlich so Coming-of-Age-Geschichten, wie der Autor, die Autorin da Zugänge gefunden hat. Und das ist das, was Leute interessiert, was spannend ist und was einen dann selber neugierig macht. Mhm. Und ich glaube, das ist das Gute, dass wir jetzt einmal auch dort sind, wo man das mehr zu schätzen weiß. Das Artensterben hat sich in den letzten Jahren nicht nur verstärkt, sondern es ist auch wirklich ins Bewusstsein gekommen, echt, dass das ein Verlust ist. Und umso mehr schaut man dann hin, zumindest manche Teile der Gesellschaft, die das begriffen haben.
Ja, aber gibt es da sowas wie ein Stadt-Land-Gefälle? Dein Kollege oder der Chefredakteur Florian Klenk hat ja mit dem Christian Bachler dieses Bauer und Bobo geschrieben, wo sie sich anfänglich ja eher beflegelt haben. Der Bauer, also der Bobo aus der Stadt, der Florian Klenk, der möchte, dass die Kühe auf der Weide stehen, aber man trotzdem vorsichtig ist. Der Bauer in dem Fall, Christian Bachler, der sagt, die blöden Städter, die kennen sie alle nicht aus. Wie ist das tatsächlich? Ist das denn zugespitzt oder ist es wirklich so?
Ich würde sagen, was wir da erleben, ist auch ein großer Kulturwandel. Ja. Und früher waren Almen ja eigentlich nicht so attraktive Zonen. Die großen Bauern hatten unten in den Tälern die fetten Weiden und eher die Ärmeren mussten ihre Kühe in so einem halben Nomadentum halbjährlich da auf die Almen treiben. Das war jetzt nicht attraktiv. Dann kam der Tourismus und plötzlich gab es ganz andere Nutzungsformen, die natürlich auch kollidiert sind und kollidieren, wenn man eben dort Rinder hat, die frei laufen könnten, auch weil sie ja keine Beutegreifer mehr zu fürchten hatten. Und jetzt auf einmal spazieren irgendwelche unkundigen Halbschuh-Touristen mit ihrem Hund direkt am Fell vorbei, das nicht eingezäunt ist. Also das ist nur eine Frage der Zeit, bis es da zu massiven Konflikten gekommen ist. Der Tourismus steigt immer mehr an, es werden immer mehr Leute wiederum zurückgeblendet. Vor 30 Jahren war irgendwie, das musste man sich erarbeiten, so Bergtouren. Da gab es eigene Regeln, die man auch kennen musste, die auf der Hütte üblich waren. Da hat man auch ein Teewasser bestellen können, hat man heißes Wasser gekriegt und den mitgebrachten Teebeutel reingehängt und so weiter. Fließendes Wasser war sowieso in vielen Hütten schwierig und den Mist hat man auch wieder mitnehmen müssen. Heutzutage ist das eine Hotellerielandschaft, wo auch die Leute eben in Unkenntnis, so wie am Anfang beim Skifahren oder jetzt beim Skifahren, wo so halt irgendwelche per Flugzeug Flachländer mitten auf die Piste gestellt werden und dann dort runterrodeln sollen. Das ist ein starker Kulturwandel. Und ich verstehe natürlich einerseits die Landwirte, die das bisher gewohnt waren, dass sie sich so verhalten konnten. Jetzt kommt wer und sagt, na, du musst die Tiere einzäunen, um sie vor dem Wolf zu schützen, um sie vor Touristen fernzuhalten etc. Und sie sagt, seid ihr verrückt? Mein Vater hat das so gemacht, mein Großvater hat das so gemacht. Ich mache das genauso. Ja, und ja, aber das ist jetzt die Zeitenwende, wo sich Dinge ändern und wo man darauf reagieren muss und wo man halt nicht einfach nur mit dem Fuß aufstampfen kann und sagen, ja, aber, ich will es trotzdem. Ne? Und da muss man halt auch schnell darauf reagieren, auch von öffentlicher Seite. Ich verstehe nicht, wieso es nicht im Landwirtschaftsbereich doch, sagen wir, üppige Förderungen für sehr viele Zwecke gibt, aber eben zum Beispiel für den Wolfsschutz nicht.
In Österreich nicht, ja, genau, in Deutschland schon.
In Deutschland schon, in Österreich nicht. Fragt mich, warum ist das so?
Da kann kein Kalkül dahinter sein, Peter, das kann gar nicht sein.
Das ist Zufall.
Es muss ein reiner Zufall, das hat man vergessen. Ja, also, hat man das Hackerl vergessen.
Ich glaube, wir könnten schon miteinander auskommen, ja. Wildtiere und Menschen, und es befruchtet sich. Ich habe jetzt, ich schreibe auch für den Falter so einen, in Abständen, einen Naturnewsletter. Und da habe ich jetzt im Aktuellen darüber geschrieben, über den Naturtourismus, der so zugenommen hat. Und das ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen hilft es natürlich gerade im Ausland einer indigenen Bevölkerung, hier zu Geld zu kommen und die Zonen zu schützen. Zum anderen aber wird durch den Besucherdruck erst recht wieder was kaputt gemacht und verändert. Aber Tourismus ist einer der stärksten wachsenden Wirtschaftsbereiche weltweit.
Und was kann man den Begriff Naturtourismus ein bisschen definieren? Das, ich muss sagen, ich den gerade
also
zum ersten Mal.
Klassisch wäre, wenn du nach Uganda in einen Nationalpark fährst und dort Gorilla-Watching betreibst.
Ah, okay.
Bis hin zu einer Safari, wo du die Tiere nicht schießt, sondern fotografierst. Mhm. Bis hin aber, und das, auch das verändert sich, früher war es stark fokussiert auf wirklich Schutzgebiete, Nationalparks. Mhm. Mittlerweile dehnt sich das auf Plätze besonderen Interesses, besonderer Schönheit aus. Also du kannst Moorwanderungen machen, du kannst eben auf die Berge gehen und dergleichen mehr. Und das nimmt sehr stark zu.
Okay.
Aber romantisieren oder verromantisieren StädterInnen die Natur- und Tierwelt dann zu sehr, wohingegen dann vielleicht die Leute am Land das zu nüchtern sehen? Wo liegt die Wahrheit?
Ich glaube, natürlich, das eine ist Lebensgrundlage. Mhm. Das ist ein produktiver Bereich, der von Tier und Pflanzen lebt und deswegen einen anderen Zugang hat. Und ich weiß, dass mir einmal ein befreundetes Bauernpaar hat dann gesagt, ja, jetzt haben wir geschlachtet, und der Bauer hat zugeschaut und sozusagen war nicht traurig, dass das Lamm jetzt getötet wurde, das er vorher gestreichelt hat. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich schon hart. Ich meine, was macht das mit dir?
Mhm.
Ist eine Abhärtung, nicht? Und ich glaube, das war halt aus ökonomischen, existenziellen Gründen oft so in der Kultur drinnen. Jetzt in der Stadt haben wir einen ganz anderen Zugang. Wir gehen in einen Zoo Schönbrunn, schauen uns dort Tiere an. Kinder haben eine starke Beziehung zu Tieren, interessieren sich dafür. Kinderbücher sind voll mit Tiergeschichten, die auch vermenschlicht werden, wo ja Tiere dann irgendwie ja so fast totemistische Funktionen haben, die für etwas stehen, in die man sich hineinfühlen kann, wo man so stark ist wie ein Bär oder so schlau wie ein Fuchs, so flink wie ein Wiesel etc. Das erzeugt schon Resonanz, und das hat schon bei unseren Vorsteinzeit-Vorfahren gegeben, diese Beziehung zu Tieren, die einen faszinieren in ihrer Wildheit und ihrer Schlauheit und Überlebensfähigkeit, wo man halt auch ein bisschen dran teilhaben will.
Stimmt.
Das war spannend, wodurch sich das dann verliert im Erwachsenenalter, dass diese Beziehung verloren geht oder dieses Staunen, dieses Bewundern für Tiere. Ich habe es gerade wirklich an mich selber gedacht, ich war komplett fasziniert, dann war es vollkommen egal. Und im älteren Stadium kam es wieder. Aber das ist schon irgendwie lebensabschnittsmäßig irgendwie.
Natürlich, während der Pubertät und dieser Entwicklung ins Erwachsenenleben sind andere Dinge viel wichtiger. Das ist vollkommen klar. Und dann erst, wenn man wieder ein bisschen einen Lebensabschnitt kennt, wo man innehalten kann und sich orientiert, wird das dann wieder spannender.
Und du arbeitest daran, dass eher die Erwachsenen wieder spannend finden? Ist das so auch ein bisschen deine Berufung?
Ich denke mal, man muss natürlich schon in der Jugend dabei anfangen. Mhm. Das Interessante ist auch, bei Tierphobien, von denen es ja einige gibt, war meine Wahrnehmung, dass das vielfach kulturell auch geprägt ist. Ja? Wenn deine Eltern immer aufschreien, wenn da jetzt irgendein Insekt in der Wohnung ist und sofort ausrücken und es umbringen, ja, was sollst du als Kind mitnehmen davon, dass man sich genau so verhält, ja. Und deswegen sollte man das eben anders machen und dieses Hinschauen, das ist mir, glaube ich, so eine zentrale Botschaft. Schau es an, bevor du irgendwie darauf reagierst. Weißt du überhaupt, was es ist? Ich kriege ja eben bei vielen Bestimmungsanfragen, die ich so kriege, immer nur, was ist es? Ja, wenn ich da jetzt nur sage, ja, das ist die Sowieso-Motte oder was auch der und der Käfer, was bleibt dann hängen? Eigentlich nichts. Dann bin ich nur in so einer Schüler-Lehrer-Beziehung, wo da, deswegen war das ja auch oft bei Biologielehrern so Freilandexkursionen nicht sehr beliebt, weil sie plötzlich diese Autorität verlieren, weil dich plötzlich jemand fragt, ja, wie alt wird der Regenwurm? Und du sagst, na, weiß ich nicht. Und sagt, na, so geht's uns auch oft, wenn sie uns was fragen. Nicht? Also, du veränderst dann die Rolle und deswegen mache ich das eigentlich nicht. Es gibt da so eine Methode bei den First Nations in den USA, das heißt Coyote Teaching, dass du eigentlich nie die Antwort gibst, sondern Fragen stellst. Und über das Fragenstellen erfährt der Fragensteller, was er eigentlich wissen will. Ja, wie schaut denn das Tier überhaupt aus? Hat es einen oder zwei Körperteile? Kannst du Flügeln erkennen? Wie viele Beine hat es? Sind vorne Fühler zu sehen? Siehst du die Augen? Etc. Und dann erst beginnst du dich damit auseinanderzusetzen. Kannst du es dann auch unterscheiden von anderen Käfern zum Beispiel? Na, sonst ist das Schall und Rauch der Name.
Ich glaube, das hat jeder Lehrende schon mal mitbekommen, wenn er versucht hat, anderen was zu vermitteln, dass man selber fast noch mehr lernt drüber, weil eben genau solche Fragen kommen und man sagt, die Frage hätte ich mir gar nicht gestellt, aber die ist eigentlich spannend.
Ja, ja. Also, das, eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat, war einmal, wie mich ein kleines Mädchen bei so einer Volksschulexkursion fragt, wie ist das eigentlich, wenn es jetzt plötzlich zu regnen anfängt und der Regentropfen trifft ein Insekt? Stürzt das dann ab oder wie geht das? Und ich mir dachte, natürlich, das ist jetzt auch nichts, was im Lehrbuch drin steht. Und es hat mich wirklich lange quasi in den Gärkammern meines Unterbewusstseins beschäftigt, bis ich tatsächlich einmal eine Studie gefunden habe, die sich damit auseinandergesetzt hat, auf die, ob abhängig von der Größe des Insekts und der Größe der Regentropfen, werden sie entweder überhaupt nicht beeinflusst, wenn es so ein Nieselregen ist, dann kann der noch weiterfliegen. Wenn es ein großer Tropfen ist, dann stürzt er ein Stück ab, erfangt sie aber wieder und sucht irgendwo Schutz. Aber ist eben nicht so, dass er wie von der Rakete getroffen in den Boden bohrt, das Insekt. Und das war aber nur der erste Teil dieser Erfahrung. Der zweite Teil war, wie kommt ein Kind überhaupt auf so eine Frage? Das ist ja jetzt nicht so naheliegend, nicht? Das muss ja irgendwas getriggert worden sein. Und dann sehe ich mit meinen Kindern, als sie in dem Alter waren, eine Biene-Meier-Folge. Und da kommt genau das vor, dass der faule Willi von einem Regentropfen getroffen wird und abstürzt und sich verletzt. Und das war der Hintergrund des Kindes, warum es mich das gefragt hat. Das Ganze hat 10 Jahre gedauert, bis ich sozusagen die ganze Geschichte beisammen hatte. Und das, denke ich mir, das, glaube ich, ist auch wichtig bei Kindern, die viele solche Naturerfahrungen vorenthalten werden, nicht? Ein weiteres Beispiel war bei diesen Exkursionen, sind wir in die Lobau gegangen, irgendein kleiner Tümpel, um dort mit so Keschern einfach zu zeigen, was da eigentlich alles lebt. Und das wirklich Schwierige waren die begleitenden Elternteile. Die Kinder hatten, wie es bei Kindern üblich ist, so kleine Stiefeln, die gerade mal 10 Zentimeter hoch sind. Das heißt, wenn die da reingegangen sind, war der Stiefel sofort voll. Und Die hatten aber eigentlich für mich nur die Funktion, dass sie sich nicht an irgendwas mit nackten Füßen verletzen. Mhm. Es war Sommer, es war warm, also es war keine Bedrohung. Die Eltern haben ihre Kinder sofort rausgezogen, ihnen die Socken gewechselt und dann haben sie es beim nächsten Mal rausgezogen und gesagt, nein, du kannst da jetzt nicht mehr reingehen. Und das Schöne war, als einmal ein Mädchen, so ein bisschen versonnen, steht das so in dem Tümpel und schaut so und sagt dann zu mir, ja, das ist aber interessant. Wenn ich da jetzt stehen bleibe, wird es warm im Stiefel und wenn ich gehe, wird es plötzlich wieder kalt. Also die thermische Isolierung des Wassers und die Aufheizung durch die Körperwärme hat die als physikalisches Prinzip jetzt einfach einmal erfahren.
Super.
Eine super wichtige Erfahrung, die eben manche Eltern ihren Kindern vorenthalten haben, indem sie sich sofort rausziehen, als wäre das jetzt ein Säurebad, in dem sie stehen. Ne? Und so, glaube ich, wäre es wichtig, dass Kinder viele solche Erfahrungen, Naturerfahrungen machen können. Und zum Glück, wir leben ja nicht in Australien oder anderen Ländern, wo es wirklich gefährliche Tiere gibt.
Ja,
ja, okay, dann soll ich, also bis auf die wenigen Ausnahmen von Allergikern, dann wird es halt einmal von irgendeinem Tier gestochen und dann hast du diese Erfahrung gemacht. Also ich glaube, dass das schon auch eine wichtige Lernerfahrung ist. Ja. Und wenn du auf einen Baum kletterst, ist das auch eine Erfahrung und du musst dich selber erst in deinen Fähigkeiten kennenlernen und wissen, wie das ist. Ich hatte selber als Kind einmal die Erfahrung, nur unter unterschiedlichen Bäumen in der Hauptallee wachsen sehr viele Kastanien und diese Kastanien haben zum Leidwesen meiner Mutter, die mich mit einem weißen Leiberl darauf klettern ließ, so eine russartige Borke, wenn sie älter sind. Das heißt, ich kam mit einem vollkommen schwarz eingefärbten T-Shirt zurück. Aber so habe ich zum Beispiel Kastanien von anderen Borkenbäumen unterscheiden gelernt. Und sowas merkt man sich auch. Mhm. Das ist eine ganz andere Erfahrung, als wenn ich es im Lehrbuch irgendwie hören, lesen würde.
Mhm. Ja, ich glaube auch, dass die Beziehung wiederherstellen zur Natur- und Tierwelt ganz wichtig ist, die Menschen, die Jugendlichen und Erwachsenen in Kontakt treten zu lassen mit der Natur, damit sie erfahren, was es mit ihnen. Also ich jetzt durch das, was du erzählst, erinnere ich mich, gab es ein Experiment in der Psychologie, wo man Gruppen von Studenten einen Text vorgelegt hat über Ivan den Schrecklichen, wo drin steht, was der für Gräueltaten verübt hat. Und einer Gruppe von Studenten hat man dann den Text vorgelegt und hat einzelnen Leuten gesagt, schau dir was an. Der hat ja am selben Tag Geburtstag wie du. Lustig, aber es wurscht, Entschuldigung, bin schon wieder weg. Und dann hat man die einen Text schreiben lassen über den Ivan und die, die das selbe Geburtsdatum hatten, haben den viel positiver beschrieben. Also es hat einen Grund gehabt, warum man die Leute umgebracht hat und eigentlich war er eh nett oder so. Aber nur allein die Tatsache, dass sie eine Gemeinsamkeit hatten, die ja eigentlich völlig zufällig war, hat dazu geführt, dass sie ihn mit anderen Augen betrachtet haben. Ich denke, das ist genau das, was du beschrieben hast, den Menschen vor Augen zu führen. Was macht's mit uns? Was hat das Tier für eine Beziehung zu uns? In welcher Rolle steht's zu uns?
Und es ist jetzt, man muss auch nicht so überproduktiv sein. Ja, okay, dann hat man halt einmal eine Brennnessel kennengelernt.
Yeah.
Und dann, ja, ist nicht angenehm, aber es ist auch jetzt nicht, dass man da jetzt einen Schaden für sein Leben dran hätte. Aber man weiß, man lernt diese Pflanze dann sehr genau kennen und weiß, wie sie ausschaut und so weiter. Und irgendwas, auch ein Distel und irgendwann sticht's oder nässt's oder irgendetwas. Ja, okay, das gehört dazu irgendwie zum Erwachsenwerden. Ne?
Ja, aber so richtig gefährlich ist es in Österreich nicht. Ja.
Nein, also du kannst dich im Klassenzimmer genauso verletzen, wenn da irgendwer den spitzen Bleistift ins Fleisch.
Aber nur damit ich es nicht vergesse, weil du gesagt hast, Australien, da gibt es einen großartigen Autor, den ich sehr liebe, der Bill Bryson, amerikanischer Wissenschaftsautor, der ein Buch geschrieben hat über Australien, ein Kontinent, der dazu gemacht ist, dich zu töten. An jeder Ecke irgendwie was wirklich Gefährliches, Würfelquallen und irgendwie Spinnen und Schlangen und so weiter. Also er beschreibt das recht lustig, das ist lesenswert.
Weil natürlich auch mit so einer Emotion sich was, wie soll ich sagen, es verkauft sich besser.
Na klar. Ja.
Als wenn du nur Liebe, Freude, Friede, Freude, Eierkuchen schreibst.
Werbung.
So, meine Damen und Herren, und nun zu den heutigen Lottozahlen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Zusatzzahl 7.
Na geh!
Na, wieder nicht die 6 richtigen getippt? Ist doch gar nicht so schwer. Einfach bei diesem Podcast auf die 5 Sterne plus das Abo-Glöckchen tippen. Und schon haben Sie garantiert 6 richtige. Den Jackpot knacken Sie allerdings mit einer Patenschaft oder Spende auf www.hof-sonnenweide.at. Denn glückliche Tiere sind immer ein Gewinn. Werbung Ende.
Fein, ich habe dir auch noch vorab schon geschickt, es gibt ja die Spotify-Playlist zu unserem Podcast Lass die Sau raus und du hast schon einen Titelwunsch kommuniziert. Magst du den nochmal sagen? Das war ja, Bob Dylan, glaube ich, war das, oder?
Eine schwierige Wahl. Ich war sogar mal eingeladen als DJ, einen Abend mit Tiernummern zu gestalten. Ja. Deswegen habe ich da eine große Liste an relevanten Themen, relevanten Liedern, aber Bob Dylan, God, Man gave name to all the animals, ist eine sehr schöne Nummer, wurde von den Bob Dylan Fans gedisst, dass das so untypisch wäre, aber ich finde, es ist ein passender Zugang zu unserer Beziehung. Wir benennen die Natur und damit ist das die erste Beziehung, die wir dazu aufbauen.
Ja, sehr cool. Ist aber trotzdem noch eine Frage. Hast du ein Lieblingstier oder eine Lieblingstiergruppe?
Genau, die beliebte.
Das ist so eine Kinderfrage, aber das habe ich mir gedacht, würde mich schon interessieren.
Ja, eigentlich ist es so, wie Eltern ja auch nicht ein Lieblingskind haben, sondern alle Tiere sind mir gleich lieb. Nein, aber es gibt unterschiedlich interessante Tiere, wo eben zum Beispiel das Bärtierchen, das auch bei uns vorkommt, heißt auch ganz komisch, hat einen deutschen Namen Wasserkalb, weil es eben in feuchten Umgebungen vorkommt, manchmal so, die nicht so konkurrenzstark sind, wie zum Beispiel am Dach im Moos, wo es feucht reinregelt, ein nur Millimeter großes Tier, das eben ganz besondere Eigenschaften hat, als quasi unsterblich gilt, weil es einfach sich unter schlechten Bedingungen enzystiert, also ein Wasser ausscheidet und eine Kapsel bildet und dann aber auch, wenn die Bedingungen günstiger sind, sozusagen wieder zum Leben erwacht.
Mhm.
Wow. Was ganz toll ist und die Chinesen haben auch ein solches Moostierchen, Bärtierchen auf den Mond geschossen.
Mhm. Hat überlebt, nehme ich an.
Weiß man noch nicht.
Das ist so wie...
Das ist das Mondkalb dann, oder?
Erst wenn man es beobachtet, wird man wissen, ob es lebt oder nicht.
Es hat mutiert. Die hüpft jetzt da oben rum und ist glücklich.
Ja, wir werden das oft gefragt bei unseren ganzen Tieren am Hof, was so das Lieblingstier ist. Und meine Antwort ist dann immer genau das, was gerade vor mir steht. Das ist so, genau das, wo gerade das Interesse daran
Antwort,
ist. Und, ja, genau. Weil das ist wirklich schwierig manchmal. Dankeschön.
Ja, ich packe noch mit drauf auf die Liste Butterfly. Auch ein Tiertitel in dem Fall.
Ja. Zweiter Titel wäre Nina Hagen.
Ja.
Tiere würden sowas niemals tun.
Ehrlich? Okay. Kenne ich gar nicht. Ja.
Ich schon.
Wirklich?
Ja.
Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit drauf. Herzlich gerne.
Bist du 3 Jahre jünger, deswegen kennst du
es. Wahrscheinlich liegt es daran, genau. Ja, vielen herzlichen Dank für das großartige Gespräch. Und ihr da draußen, lasst die Sau raus und schaut mal, was die Natur mit euch zu tun hat. Ciao.
Tschüss, bis bald.